Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Hinter Gittern, sagt man, wenn jemand im Knast ist, oder hinter schwedischen Gardinen. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, dann stimmen diese Bereiche, diese Erklärungen eigentlich gar nicht mehr. Denn in vielen Gefängnissen gibt es gar keine Gitter und verschlossenen Formen mehr. Zum Beispiel im offenen Strafvollzug. Da sind viele verurteilte Straftäterinnen und Straftäter untergebracht. Für die gelten viele Vereinfachungen. Also die können zum Beispiel tagsüber ihrer Arbeit nachgehen. Resozialisierung, so viel Zeit muss sein. Das ist ja eines der ganz großen Ziele des Justizvollzugs und er soll vereinfacht werden. Allerdings sind die Zahlen der Insassen im offenen Vollzug rückläufig. In Niedersachsen will man das jetzt ändern. Bastian Brandau hat sich erkundigt, wie das gehen kann.
Juliane Cipang steht im Eingangsbereich des offenen Vollzugs Hannover. In ihrem Kapuzenpullover wirkt die Leiterin dieser Abteilung der hiesigen Justizvollzugsanstalt deutlich ungezwungener als der Raum, in dem sie steht. Alles hier sieht sehr nach Behörde aus. Ein Empfang hinter Glasscheibe, Grünpflanzen, ein Tisch und eine Bank und Schließfächer.
Ich glaube, das sind auch alte Bankschließfächer, wo die hier, wenn sie den Pfortenbereich betreten, ihre Mobiltelefone wegschließen. Manch einer hat ein Tablet, um da Bewerbungen zu schreiben, unsere E-Mails zu lesen. Die sind hier wegzuschließen und dürfen halt auch, wenn dann nur hier unter Aufsicht entnommen werden und sind dann halt eben auch wieder wegzuschließen.
Im Wohnbereich in den oberen Stockwerken herrscht Handyverbot.
Das wäre jetzt so ein klassischer Einzelhaftraum. Auch von der Größe her schon mal nochmal größer als die Hafträume im Durchschnitt im geschlossenen Vollzug sind.
Gemeinschaftlich genutzte Duschkabinen und Sanitärbereiche gibt es auf jeder Etage. Dazu eine Küche, die auch viel genutzt werde, sagt Juliane Cipang. Einige Zimmer haben auch einen Balkon. Komfortunterschiede also zum geschlossenen Vollzug der JVA Hannover nur einige Kilometer weiter stadtauswärts. Das Entscheidende aber, es gibt weder Gitter noch verschlossene Türen. Bevor ein verurteilter Straftäter oder eine Straftäterin diese Privilegien genießen kann, müssten verschiedene Kriterien geprüft werden, erklärt Abteilungsleiterin Juliane Cipang.
Die Straflänge, gibt es noch offene Verfahren, die zum Beispiel auch die Strafzeit noch verlängern können? Hat sich jemand selbst gestellt oder musste er verhaftet werden? Gibt es eine Alkohol- oder eine Drogenproblematik, die strafursächlich ist, die zumindest, wenn sie unbehandelt ist, einen möglichen Missbrauch in sich birgt? Und da muss man halt abwägen, was für und wider. Gibt es protektive Faktoren, die halt gegen diese Flucht- oder Missbrauchsgefahr sprechen, halt eben auch vorliegen? Und dann kommt man irgendwann zu einem Ergebnis, wo man dann halt Lockerungen gewährt bzw. diese Unterbringung ermöglicht.
Eine der Frauen, die diese Bedingungen erfüllt hat, war bereit, uns ein Interview zu geben. Anonym, das ist Vorgabe des Justizministeriums für ein solches Gespräch. Ihre Worte haben wir auf ihren Wunsch nachsprechen lassen.
Damit auseinandergesetzt habe ich mich schon vor der Haft, weil mein Anwalt mir das mitgeteilt hat, dass da die Möglichkeit besteht. Und da habe ich dann geguckt, was ist das, Freigang? Wie kann man da hinkommen? Was muss man da machen? Und als ich mich dann in Fechter gestellt habe, habe ich dann auch ziemlich schnell da mich an die Verantwortlichen gewendet und gesagt, dass mein Ziel der Freigang ist.
Verurteilt worden sei sie wegen Veruntreuung zu einer mehrjährigen Haftstrafe, erzählt sie. Damit habe sie sich in den ersten Monaten im Frauengefängnis in Fechter auseinandergesetzt, dann dort in den offenen Vollzug wechseln können. Schließlich den Antrag gestellt, nach Hannover zu wechseln, um näher bei ihrer Familie sein zu können und dann als sogenannte Freigängerin auch arbeiten gehen zu können.
Ich meine, ich werde jetzt 60 Jahre alt. Das ist dann auch nicht unbedingt so einfach, eine Arbeitsstelle zu kriegen und jemanden zu finden, der das mitträgt, der eine Inhaftierte wieder einstellt. Ganz so tolerant sind die Menschen doch nicht. Also das war für mich das Wichtigste überhaupt, meine Familie und die Arbeitsstelle, damit ich irgendwie wieder in ein normales Leben reinkomme.
Morgens um 6:15 verlasse sie den offenen Vollzug in Hannover. Mit der Straßenbahn gehe es zum Hauptbahnhof, dann weiter. Rund 2 Stunden pro Richtung brauche sie zu ihrer Arbeitsstätte. Mit Handy übrigens, um erreichbar zu sein und bei Verspätungen Bescheid geben zu können. Auf ihrer Arbeit wüssten nur wenige von ihrer Verurteilung.
Mir wird es natürlich immer wieder bewusst, dass ich eine Straftat begangen habe, was ich getan habe und was ich zutiefst bereue. Und das wird mir im Freigang auch nochmal so richtig bewusst, weil ich ja das draußen sehe und das hier drinnen dann wieder sehe. Und weiß, dass ich ja meine Auflagen habe, die ich zu erfüllen habe. Ich höre, was meine Kolleginnen in der Freizeit tun und das kann ich jetzt eben nicht. Und das wird mir dann wieder bewusst. Und das ist auch wichtig, weil ich bin hier nicht zum Spaß, sondern es hängt schon noch mit der Straftat zusammen.
Inzwischen könne sie auch die Wochenenden wieder zu Hause bei ihrer Familie verbringen. Bis ihre Haftstrafe, erzählt sie erleichtert, in wenigen Wochen endet.
Dieser Abprobungsgedanke wird im offenen Vollzug eben groß geschrieben.
Helena Schüttler ist Soziologin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen.
Es ist eben was anderes, als tatsächlich schon aus der Anstalt dann entlassen zu werden, wie das eben bei einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung der Fall ist, sondern es gibt eben noch diesen Rahmen, sich auszuprobieren, einer Tätigkeit nachzugehen, meine normalen Einkäufe oder Erledigungen zu besuchen. Ich habe eben auch viel mehr Möglichkeiten, mit meiner Familie in Kontakt zu treten, dass eben diese sozialen Bindungen auch nicht so abbrechen während meiner Haftzeit. Das sind große Vorteile, sich einfach schon mal so ein bisschen an das, was dann auch nach der Inhaftierung kommen kann, zu gewöhnen, sich in diesen freieren Strukturen, was ja auch für Inhaftierte, die vor allem sehr lange weggesperrt waren, auch eine enorme Überforderung darstellen kann.
Wie ist die Rückfallquote von Straftäterinnen und Tätern aus dem offenen Vollzug im Vergleich zu denjenigen, die direkt aus dem geschlossenen Vollzug in die Freiheit entlassen werden? Helena Schüttler hat dies in einer Studie untersucht.
Und haben da, wenn wir uns diese Gesamtstichprobe anschauen, feststellen können, dass tatsächlich die Personen, die aus dem offenen Vollzug entlassen wurden, signifikant seltener rückfällig geworden sind als Personen aus dem geschlossenen Strafvollzug und auch erst nach einem längeren Zeitraum rückfällig geworden sind.
Das an sich ist noch nicht überraschend, weil Freigänger oft bessere Voraussetzungen haben als andere JVA-Insassen. Schließlich müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen, um überhaupt in den offenen Vollzug zu kommen. Deshalb entwickelten Schüttler und ihr Team ein statistisches Verfahren, um die Untergebrachten im geschlossenen und im offenen Vollzug genauer vergleichen zu können.
Wir haben uns beispielsweise angeguckt, wie alt ist die Person, hat die Person eine Suchtmittelproblematik, konsumiert sie Drogen oder Alkohol, was ist auch überhaupt das Delikt, also warum ist diese Person inhaftiert, und haben dann eben ja mittels dieser Verfahren Zwillinge gebildet, die eben ähnlich alt sind, wegen einem ähnlichen Delikt inhaftiert sind, also ähnliche Risikofaktoren, wie sie für die Eignungsprüfung im offenen Vollzug eben auch eine Rolle spielen.
Bei einer solchen Betrachtung ergebe sich in ihrer Untersuchung kein signifikanter Effekt auf die allgemeine Rückfälligkeit, sagt Schüttler. Das heißt, wenn gewisse Merkmale ähnlich sind, werden Inhaftierte aus dem offenen Vollzug in etwa genauso oft rückfällig wie im geschlossenen Vollzug Inhaftierte. Allerdings gäbe es bei denen, die rückfällig werden, eine positive Wirkung, sagt Soziologin Schüttler.
Dass die Inhaftierten aus dem offenen Vollzug tatsächlich mit einer weniger schweren Straftat rückfällig geworden sind und entsprechend seltener erneut inhaftiert wurden, was eben zumindest auch die weiteren Inhaftierungsquoten in der Zukunft nachhaltig reduzieren kann.
Ergebnisse, die man im niedersächsischen Justizministerium gern hören dürfte. Die seit November regierende rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Stefan Weil will den offenen Vollzug stärken. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Zahl der Inhaftierten im offenen Vollzug ist in ganz Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen. In Niedersachsen bei den männlichen Gefangenen in den vergangenen 10 Jahren etwa um die Hälfte. Auch in Hannover sind zum Zeitpunkt des Interviews rund die Hälfte der Plätze nicht belegt. Gründe dafür hat Soziologin Helena Schüttler in für ihre Studie ebenfalls geführten Interviews mit Leitungen von Justizvollzugsanstalten immer wieder gehört.
Und haben das schon festgestellt, dass dieser Risikogedanke extrem mitschwingt. Ich meine, das ist in der gesamten Strafvollzugsforschung feststellbar. Und es sind natürlich auch wahnsinnig große Entscheidungen, wenn es darum geht, welcher Inhaftierte darf gelockert werden, wer darf in den offenen Vollzug überhaupt gelangen. Natürlich, wenn etwas passiert, also wenn irgendwie eine erneute Straftat begangen wird im Rahmen von so einer Lockerung oder im offenen Vollzug und beispielsweise tatsächlich auch eine Person angegriffen wird, ist natürlich das mediale Echo riesig.
Anstaltsleitungen und Politik wüssten, sobald es einen Zwischenfall mit Insassen aus dem offenen Vollzug gäbe, wachse der Druck, die Haftbedingungen wieder zu verschärfen.